Im April 1996 lag die erste Ausgabe des offiziellen Star Wars Magazins in den Auslagen. Jetzt im März diesen Jahres erscheint nach gut 30 Jahren die Ausgabe 121. Mein heutiger Gast war von Anfang an dabei, wie es zur Entstehung des offiziellen Star Wars Magazins kam und was darum noch so alles passiert ist, erfahrt ihr heute nach dem Intro. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer für mich schon etwas besonderen Folge von Air to the Empire. Ich bin Tom und zu Gast ist heute ein Urgestein der deutschen Star Wars Community, nämlich Robert Eiber. Servus Robert und schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo Tom, schön, dass ich dabei sein kann.
Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist. Wenn ich jetzt so den Namen Robert Eiber höre, kommen mir gleich so Begriffe in den Kopf wie OSWFC, das Star Wars Magazin, haben wir im Intro schon angesprochen, JediCon und so weiter und so fort. Und darüber sprechen wir jetzt auch gleich noch ganz ausführlich. Aber vielleicht kannst du dich noch kurz vorstellen für die Leute, die jetzt noch nicht 30 Jahre deinen Namen irgendwo stehen sehen haben.
Also ich gehe mal davon aus, dass das ganz viele sind, das ist ja auch nicht so wichtig. Also ich bin, wie gesagt, der Robert Eiber und habe 1978 angefangen, ja, mit dem ganzen Star Wars Krempel sozusagen. Da habe ich zum ersten Mal den Krieg der Sterne gesehen und ja, dann war es um mich geschehen. 1985 dann ist es aber erst dazu gekommen, dass ich zum damaligen europäischen Star Wars Fanclub dazu gestoßen bin. Und seit jeher geht's fleißig voran bis heute, dass wir damals noch das inoffizielle und dann ab eben 1996 das offizielle Magazin gemacht haben. Ja, was wäre denn sonst noch wichtig neben dem Magazin? Wir haben viele JediCon-Events in den frühen Zeiten organisiert und seit 3 Jahren gibt es jetzt auch die Galactic Cantina im Rahmen der Comic-Con, um diese gute alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Ja, ansonsten treibe ich mich hier bei der Firma herum, die sich auch um FatCon und MagicCon kümmert. Und ja, die Arbeit geht nie aus.
Das kann ich mir gut vorstellen. Robert, jetzt war das eine ganze Menge. Sollen wir mal beim Magazin anfangen, oder? Das haben wir jetzt auch als Aufhänger für unseren Podcast hier ausgewählt. Seit kurzem, also bei mir war es gestern im Briefkasten, gibt es die Ausgabe 121 und du hast es jetzt schon so angedeutet, davor, vor dem offiziellen Magazin gab es auch schon andere Magazine, sogenannte Fanzines. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was das überhaupt ist und wie das damals so zustande kam? Weil immer wenn ich sowas mal auf irgendeiner Börse oder auch auf der Comic-Con vor 2, 3 Jahren ist mir so ein Journal of the Wills in die Hände gefallen. Das musste ich dann gleich mitnehmen. Und das ist ja schon so eine kleine Zeitreise zurück in die 80er Jahre, ja, bevor es Internet gab, wo man noch ganz viel über Briefe kommuniziert hat und so weiter. Kannst du das da mitnehmen?
Ja, es war schon ein bisschen anders. Also die gedruckten Magazine, um dann eine neue Ausgabe an den Start zu bringen, musste man ja vorher die ganzen Informationen besorgen. Und das ging eben nicht über Computer und Co., sondern wir haben immer fleißig Magazine eingekauft, die es meistens im Bahnhofsbuchhandel gab. Da gab es die einschlägige Fachpresse zum Science-Fiction-Bereich. Ja, Starlog zum Beispiel war so ein Objekt aus der damaligen Zeit, da haben wir uns fleißig eingedeckt. Dann gab es auch zwischendurch Telefonkontakte und Briefkontakte. Also Briefe sind E-Mails auf Papier, für alle, die es nicht mehr wissen. Und da haben wir uns dann ausgetauscht, auch tatsächlich damals schon weltweit mit anderen Fanclubs. Und wenn es dann an eine neue Ausgabe ging, dann mussten wir erstmal anfangen, die Magazine zu zerlegen. Also wir haben dann ganz fleißig raubkopiert, um es mal so zu sagen. Ich hoffe, ich werde heute nicht mehr belangt für die Dinge, die ich damals getan habe. Und aus diesen ganzen Elementen haben wir dann schön mit Schere, Kleber und sonstigen Hilfsmitteln wie auch Schreibmaschinen, die damals noch existierten, ja, die Magazine zusammengebastelt. Und je nachdem, was wir an Material hatten. Und wie wir gerade aufgelegt waren, waren die Erscheinungstermine von einer Ausgabe zur nächsten manchmal sehr unterschiedlich.
Also ich finde das auch deswegen wahnsinnig spannend, weil ich ja mal Drucker gelernt habe und ich habe auch noch mitbekommen, wie das so mit Sätzen und solchen Geschichten gelaufen ist früher. Das kann man sich heute eigentlich mit, naja, DTP ist ja auch schon wieder ein alter Begriff, ne, aber mit den modernen Programmen gar nicht mehr vorstellen, dass man da haptisch wirklich was in die Hand nehmen musste, mit einer Schere so Sachen zusammenbasteln, die man dann irgendwie vervielfältigt hat. Wie ist denn das damals eigentlich passiert? Wurde das fotokopiert oder waren da schon Druckereien im Spiel?
Also ganz am Anfang ist es tatsächlich fotokopiert worden. Das war aber noch zu der Zeit, wo ich noch nicht dabei war. Da hat Dirk Bartholomew damals, ja, das war glaube ich 81, mit den ersten Ausgaben, da hieß das Journal noch Time, von der ersten Ausgabe bis zur vierten. Und da wurde kopiert. Und das hat den guten Dirk damals auch seinen Job gekostet, weil er nämlich die Kopien fürs Magazin damals in seiner Ausbildungsstätte gemacht hat. Und ja, aber vielleicht war es ganz gut so. Da hat sich das halt alles in eine Richtung entwickelt, die er sich damals gar nicht träumen hätte lassen. Wo ich dann dazu gestoßen bin, da war es dann tatsächlich schon so, dass das in kleinen Druckereien gedruckt wurde. Aber eben die Handarbeit war an allen Stellen zu spüren. Zum Beispiel der Journal of the Wild Schriftzug. Wenn wir ein Cover gemacht haben, da habe ich den auf einer Plastikfolie mal kopiert, den ich vorher mit Hand gezeichnet hatte, den Schriftzug. Und dann habe ich es mit Deckweiß von hinten ausgemalt. Also es war fast so ein bisschen, als wenn man ein Animated Movie erstellt und hat dann die Folie auf das Motiv aufgelegt. Und dann diese beiden Vorlagen zusammen abgegeben und dann hat der Drucker daraus tatsächlich ein Cover gebastelt. Oder Letraset-Buchstaben, wenn man die noch kennt, weil das waren so kleine Rubbelbuchstaben, die musste man von so einem Bogen mit so einem stumpfen Gerät aufrubbeln auf die entsprechenden Seiten. Also ja, und bei der Schreibmaschine war es auch noch ganz spannend. Die hatte am Anfang gab es dann noch nicht mal einen Blocksatz und dann war die super Neuerung, dass wir jetzt endlich Blocksatz machen konnten und da hast du dann eben ewig hin und her gebastelt, bis dann auf die Seite genau das halt draufgepasst hat. So musste dann auch wieder rausgestrichen werden, dann hat man wieder probiert und so. Also es war schon aufwendig, aber wenn ich es jetzt mal so vergleiche, ich bin der Meinung, dass wir heutzutage nicht viel weniger Zeit dafür verbrauchen, weil wir einfach viel aufwendiger arbeiten. Also man kümmert sich mehr um die Details, man macht da mal wieder ein bisschen was schöner und so. Also da steckt auch viel Zeit drin und das kompensiert jetzt eigentlich so die Geschichte, was man früher an diesen handwerklichen Arbeiten reinstecken musste.
Und ich glaube, man kann sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil du gesagt hast, fotokopieren, das hat richtig Geld gekostet damals, ne? Ich kann mich erinnern, bei uns in der Bücherei, da hat so eine Kopie 10 Pfennig gekostet. Und also jetzt ganz laienhaft umgerechnet, so ungefähr 20 Cent. Eine Kopie für eine Seite. Und auch weil du sagst, kleine Druckereien, das gab es ja damals noch, ne? Heute haben die Druckereien ja Riesenprobleme überhaupt noch. Ja, Geld zu verdienen mit ihrem Handwerk. Und das war halt damals einfach noch anders.
Auch zum Beispiel, wenn wir Bilder verwendet haben aus Magazinen, die waren ja meistens immer schon gerastert. Also das war damals sehr grobschlächtig, um es mal so zu sagen. Wir mussten die aber dann meist nochmals rastern. Da ist man dann eben auch in ein Kopierstudio und dann wurden diese ausgeschnittenen Bilder kopiert, um quasi in so einem Rastermuster zerlegt zu werden, damit die später beim Druck eben nicht so verwaschen aussehen. Ja, das war dann auch nochmal so eine zusätzliche Aufgabe und meistens haben wir dann erst, wenn das Magazin tatsächlich bei uns zu Hause lag, dann gesehen, wie es dann tatsächlich aussieht.
Also es gab jetzt keine 3 Mausklicks, wo du dir mal schnell ein Vorschaubild anschauen konntest.
Nein, da war das Einbildungsvermögen war an erster Stelle und ja, wie beim Fotografieren. Man hat damals mit den guten alten Filmen ja erst dann gesehen, was rauskommt, wenn man die entwickelten Bilder in der Hand hatte. Hatte aber auch seinen Reiz.
Hatte seinen Reiz, ja, war immer aufregend, was dann wirklich rauskam am Ende. Weil so ein Film zu entwickeln war ja auch teuer, ne? Also kann ich mich auch
Ja.
erinnern.
Aber man hat sich halt wesentlich konzentrierter damit beschäftigt, was man fotografiert und wie viele Fotos man macht. Dadurch unter Umständen halt einfach auch sich mit dem Objekt, was man fotografiert hat, viel mehr beschäftigt.
Habt ihr das gemacht damals bei den Magazinen, irgendwelche Produkte oder sowas rein fotografiert?
Das wurde auch gemacht, auf jeden Fall, ja, weil zwischendurch gab es halt dann doch die Möglichkeit, dass man irgendwie an Veranstaltungen oder an Events teilgenommen hat, wo es dann ganz interessant war, auch mal drüber zu berichten, klar.
Ja, spannend. Also, ihr merkt schon, ich bin da einigermaßen fasziniert von dieser Geschichte, ne, weil ich ja aus diesem Handwerk halt komme, ne? Und dann ist das ein schöner Blick zurück, wie man sich da damals behelfen konnte. Also, es ist echt faszinierend, so ganz ohne Layout-Programme und InDesign und wie es alles heißt. Du hast jetzt aber schon vorher erwähnt gehabt, dass du und der Dirk, ihr habt dann irgendwann einen Sprung gemacht, dass es aus diesen Fanzines wegging. Und dass man dann einen, ja, Verein gegründet hat oder vielleicht auch mehrere Vereine. Es soll ja, man munkelt ja, dass es verschiedene gab. Und dann irgendwann wurde ein offizielles Magazin draus. Also man kann da ein ganz interessantes Buch kaufen von einem eurer Mitstreiter damals. Und zwar ist das von Marco Frömmter, das Fandom in Deutschland. In der Vorbereitung habe ich mir das auch angeschaut. Im Zeichen der Macht ist der Titel. Kriegt man zum Beispiel auch auf der Comic-Con in der Galaktik-Kantina. Da habe ich zumindest meine Ausgabe her. Und der beschreibt es auch ganz gut, aber vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, natürlich nicht so wahnsinnig ausführlich, wie er das im Buch macht, aber wie das so vonstatten gegangen ist. Wie kam es denn dazu, dass man aus so einer Fangruppe ja eine größere Fangruppe draus gemacht hat und dass es dann irgendwie offiziell wurde? Und was bedeutet das denn überhaupt offiziell?
Also grundsätzlich ganz kurz zu dem Buch. Das haben der Marco und ich mal umgesetzt. Also Marco inhaltlich vor allem und Layout-Geschichte ist dann von mir gekommen. Wir haben es auch versucht, in diesem alten Stil zu halten, dass das Ganze auch so einen Look hat wie die alten Fanzines. Marco hat sich da unheimlich viel damit eben beschäftigt und hat da recherchiert, auch alte Zeitzeugen wieder ausgegraben, um da an diese ganzen Informationen ranzukommen. Also damals war das wirklich so, es haben sich mehrere Gruppierungen gleichzeitig entwickelt in Deutschland und diese Gruppierungen hatten natürlich auch den Zweck und Sinn, möglichst viele Mitglieder ranzubekommen. Und ja, was macht man dann natürlich? Man macht Werbung. Gute alte Anzeigen in Filmmagazinen wie Cinema oder Film Illustrierte und dann wurde da mit allem Möglichen geworben, dass halt die Fans da drauf angesprungen sind, um dieses Magazin sich zu besorgen. Ja, und da wurde nicht immer mit den fairsten Mitteln gearbeitet. Also das Ganze war so eine Mischung aus Dallas und Watergate. Also die ganze im Kleinen. Also da sind schon sehr harte Bandagen aufgefahren worden. Und letztendlich, wie es auch im richtigen Leben immer so ist, kristallisieren sich dann irgendwann ein paar heraus. Ja, heutzutage sind es meistens die, die das Geld haben. Bei uns war es damals einfach die, die den längeren Atem hatten, weil wir einfach zu einer Zeit dann aktiv waren, ja, wo Star Wars insgesamt auch schon so ein bisschen vielleicht am abklingenden Ast wieder war, irgendwo 1985. Da war es dann einfach schon so weit, dass die ganze Geschichte nicht mehr so im Mittelpunkt stand. Ja, und letztendlich haben wir dann teilweise auch Mitglieder übernommen von anderen Gruppierungen. Das Ganze war damals auch nicht als Verein organisiert, sondern das war ein Fanclub, der aber jetzt nicht diese ganzen, ja, organisatorischen Punkte nach sich zog wie die ganzen Vereine. Das ging, würde ich mal sagen, so bis 1994 da ganz gut. Und da hat man dann vor, dass man einfach eine erste Convention einfach mal machen. Und gleichzeitig war es dann aber auch so, dass mittlerweile viel zu viel Post zu beantworten war. Also wir hatten teilweise bis zu 200 Briefe im Postfach pro Woche, die beantwortet werden mussten. dann war es schon sehr eng, wenn man das alles in seiner Freizeit dann beantworten musste. Und langsam aber sicher kam der Punkt, dass man sich auch vielleicht mal Gedanken machen muss, ob man das Ganze auf andere Füße stellt. Ja, dann wurde mal so vorsichtig angeklopft bei den damaligen Lizenzvertretern zum Thema Lucasfilm. Da gab es auch in Deutschland eine Vertretung, wie es denn da aussehen würde, wenn wir so ein offizielles Magazin publizieren würden. Dann wurde hin und her diskutiert, was das kosten würde, welche Auflagen uns da grundsätzlich erwarten und was wir beachten müssen. Und so ist es dann ja letztendlich passiert, dass im April 1996 die erste Ausgabe vom offiziellen Star Wars Magazin erschienen ist.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, was das für Wege gelaufen ist. Also wenn ich mich jetzt frage, würde ich denn an Disney drankommen? Klar, da findet man schon Adressen, aber ob man dann eine konkrete Antwort bekommt?
Also um mal ein bisschen abzuschweifen, thematisch. Wir haben ja mit Disney mittlerweile sehr gute Kontakte auch bezüglich unserer Galactic Cantina. Die Zusammenarbeit, ohne dass ich jetzt dafür bezahlt werde, das zu sagen, ist wirklich super. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan und die wissen mittlerweile halt einfach auch, die Fans sind wichtig für diese ganze Geschichte, um den Fortbestand zu garantieren. Da wird auch schon viel mehr getan dafür einfach. Und wenn du ein Anliegen hast, das jetzt relevant wäre, um sich da an Disney zum Beispiel zu wenden, dann ist es durchaus eine Geschichte, wo sie die auch damit beschäftigen. Also einfach so ignoriert wird das nicht.
Finde ich eine tolle Sache eigentlich, dass sie das
Ja.
anerkennen und wahrnehmen auch. Was ich jetzt auch besonders spannend fand, Disney kriegt ja oft ganz schön was ab, wenn man so die modernen Star Wars-Fans sich so anschaut auf den verschiedenen Plattformen. Da ist natürlich Social Media ganz groß, da ist YouTube ganz groß. Und jetzt hast du gesagt, damals gab es diese Fanclubs, also verschiedene Fanclubs. Um jetzt mal ein paar zu nennen. Wie hießen sie denn alle? Star Wars Fanclub, German Jedis, Jedi
Ja.
Munichs und so weiter. Die hatten sich auch schon ganz schön in den Haaren. Jetzt könnte man ja fast behaupten, hat sich in den 50 Jahren eigentlich jetzt wirklich so viel verändert. Weil wenn man sich denn 1985 schon so gegenseitig auf die Mütze gegeben hat, könnte man ja sagen, eigentlich war es schon immer so, wir haben es halt nur nicht so mitbekommen.
Also, das ist tatsächlich so. Es gibt einfach immer Interessen, die verfolgt werden und wenn die kollidieren, dann werden manchmal einfach auch Mittel eingesetzt, die jetzt nicht so ganz astrein sind oder die unter die Gürtellinie gehen. Wir haben das heutzutage mit den Social Media Kanälen perfektioniert, würde ich mal sagen, in der Welt,
Ja.
wo Dinge einfach passieren in einer rasenden Geschwindigkeit und einfach auch mit einer nicht verifizierbaren Inhaltsqualität, dass da Dinge geäußert werden und innerhalb von kürzester Zeit Gerüchte oder einfach Aussagen in der Welt stehen, die von vielen dann sofort als bare Münze genommen werden, dann gleichzeitig überhaupt nicht mehr nachgefragt wird, ist denn das tatsächlich real oder ist da was dahinter, was da getan wird? Also es ist schon so, dass die grundsätzlichen Dinge sich von damals und heute sehr gleichen, aber die Mittel, wie das umgesetzt wird und wie Ziele erreicht werden, haben sich halt deutlich verändert.
Ja, logischerweise, ja. Du hattest noch in so einem Nebensatz erwähnt, du hast auch bei dem im Zeichen der Macht mehr dich um das Layout gekümmert. Wenn du jetzt so zurückdenkst, also erstmal würde mich interessieren, hast du einen Hintergrund in dem Bereich? Hast du das gelernt oder hast du das einfach so Learning by Doing, wie du es beschrieben hast, mit Folie, Tippex und so weiter, dich da reingefuchst?
Also es gibt bei mir im grafischen Bereich keinen Hintergrund. Ich komme ursprünglich aus der Datenverarbeitung, war dann viel im Administrations- und Kundenservicebereich unterwegs und ja, Layout und Gestaltung war dann immer so nebenher ein Steckenpferdchen. Ja, und dann hat man sich halt dann immer in die Programme reingearbeitet und hat sich das angeeignet, was man braucht. Und manchmal braucht man dann halt immer ein bisschen länger für Dinge zum Umsetzen. Aber über die Jahre hinweg hat sich das ganz gut entwickelt.
Umso bewundernswerter eigentlich die Leistung, ne? Wenn man da den Hintergrund sich dann auch noch selber beigebracht hat. Autodidakt bist du dann quasi.
Ja, schön wär's. Ich vergesse aber auch immer wieder schnell. Das ist das Schlimme dran.
Also ihr habt dann quasi die offizielle Lizenz von Lucasfilm bekommen, also zu einer Zeit, also muss ich jetzt auch mal dazu sagen, zu einer Zeit, wo ich noch nicht mal in der Grundschule war, war das dann schon. Ich habe mir hier notiert, so 1995 war das. Stimmt das ungefähr?
95 ist die Lizenz Wirklichkeit geworden, richtig. Und dann musste eben vorbereitet werden, wie sieht denn so ein offizielles Magazin aus. Gleichzeitig war uns aber dann auch bewusst, dass wir mit unseren eigenen Kapazitäten das gar nicht alleine stemmen können. Und da war es dann wichtig, einen Partner zu finden aus dem Verlagsbereich, mit dem wir zusammenarbeiten konnten, der das Magazin am Kiosk vertreibt und wir dann eben weiter an die ehemaligen Clubmitglieder das erweiterte Journal of the Wills dann herausbringen können.
Also muss man jetzt nochmal ein bisschen differenzieren. Also das Fanzine, was ihr auf eigene Faust veröffentlicht habt, hieß damals schon Journal of the Wills und in der Tradition habt ihr dann das offizielle Magazin weiter fortgesetzt.
Genauso ist es. Das offizielle Magazin war die normale Ausgabe, die man am Kiosk erwerben konnte. Und für alle, die es im Abo bezogen haben, die haben dann das erweiterte Journal of the Wills bekommen, das aber gleichzeitig das offizielle Star Wars Magazin beinhaltete.
Genau, und das ist ja bis heute eigentlich so geblieben, dass ihr in der Abo-Ausgabe noch diese extra Seiten dazu habt und innen drin
Richtig.
steckt quasi als Kern dann das offizielle Magazin, was man in der Kiosk-Ausgabe so kaufen kann. War das denn anfänglich ein großer Unterschied? Also kannst du da was sagen? Irgendwie ist das durch die Decke gegangen plötzlich, weil's oder hat es eine breitere Masse erreicht? Hat sich das in den Mitgliederzahlen niedergeschlagen? Könnt mir jetzt nämlich vorstellen, dass zur damaligen Zeit waren die Leute vielleicht noch eher bereit, auch da Mitglied zu sein oder hatten vielleicht noch ein bisschen mehr für so ein Produkt auch übrig.
Ja, also es war definitiv so. Wir haben ja den Schritt zum offiziellen Magazin deswegen auch getan, weil die schlafenden Hunde bei Lucasfilm aufgehört haben zu schlafen. Also es wurde halt die Aufmerksamkeit größer, weil wir doch damals, glaube ich, mit dem letzten inoffiziellen Magazin waren wir auch schon bei so einer Auflage von 600, 700. Und das war für damalige Zeiten für so einen Club schon ganz gut. Wir mussten dann auch eine GmbH gründen, um uns da abzusichern. Als dann die erste offizielle Ausgabe rauskam, da ging es also schon gut ab. Da war auch gleichzeitig die Zeit, wo Timothy Zahn die erste Romantrilogie ja veröffentlicht hat und die Renaissance der Star Wars Saga damit einläutete. Und dieses ganze, ja, den Hype konnten wir schon mitnehmen. Das war eine sehr coole Zeit, weil du natürlich, ja, die Zahlen immer weiter nach oben gegangen sind und ja, immer mehr Fans dazugekommen sind, die Abos eben nach oben. Da hat es richtig Spaß gemacht, auch wenn es sehr anstrengend war.
Das ist toll, dass du das jetzt auch erwähnt hast, weil, also ich war da so 5 ungefähr, ne, als das rauskam, vielleicht 6 schon. Und du hast jetzt Timothy Zahn erwähnt mit Heir to the Empire, nachdem wir auch unseren Podcast benannt haben. Und das war für mich die totale Offenbarung, weil in der, also ich habe das ja nicht live miterlebt, ich bin ja 89 erst geboren, aber zwischen Episode 6, also Return of the Jedi, und dieser Zeit kam eigentlich gar nicht so viel. Da gab es eine Handvoll Bücher, Han Solo, glaube ich, und Splinter of a Mind's Eye, weiß ich den deutschen Titel gerade nicht, und ein paar Comics von Marvel. Und sonst war eigentlich relativ tote Hose um Star Wars herum.
Das war eben genau der Punkt. Da wurden dann die Abstände in dieser Zeit von einem Magazin zum nächsten im inoffiziellen Zeitalter wurden dann immer länger und wir haben uns gedacht, jetzt bringen wir noch so eine Art Newsletter auf den Markt und in diesem Newsletter haben wir dann zum Beispiel die Premiere vom dritten Indie-Film behandelt. Also es war dann überhaupt nichts mehr, was jetzt direkt mit Star Wars zu tun hatte, aber zumindest mit Lucasfilm und dem ganzen Umfeld, damit wir überhaupt noch was bringen können. Ja, da war die Stimmung dann schon so etwas geknickt, weil wir einfach gesehen haben, okay, da kommt jetzt nichts mehr. George Lucas hat ja auch verkündet, mit dem dritten Teil, also mit Episode 6, wäre es für ihn das jetzt gewesen. Und wir haben uns dann innerlich schon darauf eingestellt, dass das jetzt so langsam ausläuft. Dann kam Timothy und alles war anders. Gleichzeitig gab es aber damals auch noch das Rollenspielsystem von Western Games. Das hat sich dann auch parallel so ein bisschen als neues Mittel entwickelt, die ganze Geschichte wieder ein bisschen anzukurbeln.
Was würdest du jetzt sagen, wenn ich dir erzähle, dass genau dieses Rollenspielsystem dazu geführt hat, dass ich dich mal anfrage für eine Podcast-Episode?
Dass der Kreis sich immer schließt.
Schön, gell? Ich suche ja immer nach Literatur, auch nach euren alten Fanzines. Wenn ich irgendwo eins erwischen kann, schnappe ich es mir. Und eines Tages schaue ich auf meine eBay-Kleinanzeigen, oder jetzt heißt es ja nicht mehr eBay-Kleinanzeigen, nur noch Kleinanzeigen-App. Und dann sehe ich, da verkauft jemand diese ganze Sammlung an Rollenspielbüchern. Und ich habe es ja gerade schon erwähnt, das Expanded Universe, das war eigentlich so mein großer Einstiegspunkt in die ganze Geschichte. Die Filme liefen ja damals auch schon im Fernsehen und sowas. Und habe den einfach mal angeschrieben, wo er denn wohnt und ob ich mir die Sachen mal anschauen kann, und war aus München jemand. Dann bin ich hingefahren, habe mir das angeschaut und es kam raus, dass es einer eurer Mitstreiter ist von damals, der, glaube ich, auch bei euch in Augsburg mal mitgeholfen hat und auf den Jedi-Cons war und so weiter. So kam der Gedanke irgendwie zustande.
Kannst du den Namen verraten oder?
Ich weiß es nicht, ob es ihm recht ist.
Ja, okay, dann lass es, dann reden wir da mal unter uns drüber.
Genau, erzähle ich dir nachher gern. Wenn ich jetzt so im Urlaub bin oder sowas, da sehe ich nie das italienische Star Wars Magazin oder das französische. Wie ist denn das in anderen Ländern? Ich habe schon immer den Eindruck, dass das ein bisschen was Besonderes ist, dass ihr euch damals darum gekümmert habt und dass wir bis heute dieses offizielle Star Wars Magazin noch haben. Oder gibt es das öfter?
Die Star Wars Saga hatte in Deutschland schon immer viele Fans. Also es war von jeher so, dass da auch das Fandom, wahrscheinlich die gute alte Vereinsmeierei der Deutschen, hat sich auch hier wieder durchgesetzt, indem wir halt Fanclubs dann gegründet haben. Gehört Deutschland auf jeden Fall mit ganz vorne dazu. Aber auch, um mal so ein bisschen in die anderen Länder zu blicken, die Franzosen waren auch sehr intensiv mit eigenem Magazin lange Jahre auf dem Markt. England und Amerika natürlich über den offiziellen Insider, den es da ja viele, viele Jahre gab, war auch sehr aktiv. Die Spanier, die Holländer sind da auch noch mit dabei. Aber so was jetzt das Kioskmagazin betrifft, dass wir das da mittragen können, da gehören wir neben dem englischen Magazin ja eigentlich zu denen, die das am längsten durchgezogen haben. Ich sag haben ganz bewusst, weil wir jetzt in Kürze die Letzten sein werden, die weltweit noch mit einem gedruckten Magazin auf dem Markt sein werden, denn auch der Star Wars Insider stellt sein gedrucktes Magazin ein.
Und da macht sich die deutsche Fachzeitschriftenkultur, denke ich, schon bemerkbar, ne? Weil wenn man jetzt mal in den Bahnhofsladen geht, den du vorher angesprochen hast, da gibt's ja alles von der Kleingärtnerei über Rennradfahren bis hin halt zu Star Wars. Und ja, ich hoffe, dass es noch weitergeht. Du hast es jetzt schon gesagt, der Star Wars Insider ist nach etlichen Ausgaben jetzt auch offiziell eingestellt worden. Kannst du uns verraten, ob es denn mit dem Journal of the Wills oder dem offiziellen Star Wars Magazin in Deutschland noch weitergeht?
Das ist eine coole politische Frage. Da kann ich jetzt als Politiker drauf antworten. Wir haben von Star Wars Insider einiges an Material ja auch immer bezogen für die deutsche Ausgabe. Das lag unter anderem auch daran, dass wir vertraglich sogar dazu verpflichtet sind. Aber wir sind jetzt so weit, dass wir einfach sagen, es gibt im Autorenbereich und in den ganzen Mitarbeitenden so viele Leute, die dafür sorgen, dass wir das Magazin eigenständig auch halten können, ohne jetzt mit diesen Insider-Beiträgen tatsächlich bestückt zu werden. Und unser Ziel ist es auf jeden Fall weiterzumachen, weil solange es da noch Liebhaber, ich sag bewusst Liebhaber fürs Magazin, wir sind kein News-Magazin oder irgendwas, was jetzt einen Anspruch erhebt, da eben ganz nah an den ersten Informationen zu sein, sondern wir sind die, die quasi eine Art Sammelobjekt für den Star Wars-Bereich auf den Markt bringen, dass man sich auch in 10, 20 Jahren nochmal gern vom Dachboden holt und drin rumschmökert. Also das ist für mich der entscheidende Unterschied zum Internet, dass dieses haptische doch, ich habe das Gefühl, sogar wieder ein bisschen mehr kommt, dass man da einfach sagt, okay, diese vergänglichen Geschichten, die hinterlassen halt auch wenig. Also genauso wie in der Musik, wenn man sagt, ja, was war denn vor 10 Jahren aktuell in der Musik irgendwo, wenn keiner mehr irgendwelche CDs oder sonst was hat? Also es verschwindet alles so ein bisschen. Und in die Lücke wollen wir natürlich schon gern so ein bisschen reinspringen, dass wir einfach sagen, okay, das ist so ein Sammelobjekt und die Leute haben es gerne und ziehen sich aus dem Heft einfach das raus, was ihnen Spaß macht. Und sie bekommen alle paar Monate immer wieder Kontakt zum Star Wars-Thema, was ja im offiziellen Leben sozusagen ja jetzt nicht täglich der Fall ist, sondern bei uns gibt es die Infos, die jetzt nicht jeden Tag in der Presse stehen oder so, und dann gibt es wieder Artikel, dann gibt es wieder Rückblicke. Also es ist immer so eine bunte Mischung, die jung und alt ansprechen soll.
Finde ich total super. Das freut mich auch echt, dass das weitergehen soll und dass ihr es da versucht oder offensichtlich auch macht. Weil ich habe auch, also ich persönlich, für mich ist das immer ein super Gefühl, wenn dieses neue Heft da im Briefkasten liegt. Das ist halt was, was man heute nicht mehr so oft erlebt, finde ich. Weil früher war das was Besonderes, wenn ich meine paar Mark zusammengekratzt habe als Kind und dann gehe ich zum Kiosk und hole mir halt so eine Zeitschrift. Das hat eine Wertigkeit gehabt. Und auch alleine das Anfassen von dem Papier und wie das riecht und so weiter, ist eine ganz tolle Sache. Und ich habe so zwei, drei Magazine noch abonniert. Eins davon ist eben das Journal. Und ja, es ist toll, einfach super. Und ich freue mich, dass du jetzt nicht die nächste Hiobsbotschaft bringst, dass nach dem Insider auch euer Magazin verschwindet, sondern dass es weitergeht. Das ist echt toll.
Da kann ich auch noch dazu sagen, wir haben uns hier intern, ich bin ja seit 2017 wieder beruflich verbandelt mit meinem damaligen Club-Kompagnon Dirk Bartholomä. Wir haben hier intern auch schon besprochen, falls da wirklich der offizielle Kanal mal wieder wegbrechen sollte, dann bewegen wir uns wieder auf den inoffiziellen Weg und werden wieder die Rebellen, die wir damals waren, ohne Approval und Co. und machen unser Ding weiter, solange bis wir irgendwo eingesperrt werden und von der Bildfläche verschwinden.
Also wenn das keine guten Nachrichten sind und ganz im Sinne von Star Wars halt. Sehr gut.
Ja, also wir sind da halt im wahrsten Sinne des Wortes die alten Hasen und uns verbindet mit dem Thema fast ein ganzer Lebensweg. Also ich kenne den Dirk jetzt 41 Jahre und in diesen 41 Jahren haben wir halt zum Thema Star Wars schon wirklich alles fast erlebt, was man so erleben kann, glaube ich. Und damals, meine Oma meinte immer, ja, was willst du mit dem Quatsch? Und das ist doch nur Zeitverschwendung und du musst was lernen. Ich habe was gelernt. Aber ich hätte damals auch nicht gedacht, dass praktisch das so präsent ein Leben lang sein kann. Manchmal ist es auch ein bisschen nervig natürlich, weil es war früher nur Hobby. Wenn du dann auch verpflichtend Leistung abliefern musst in Bezug auf Magazininhalte und Events, dann steckt natürlich auch eine Verantwortung dahinter, das entsprechend gut zu machen. Und ich bin da einer, der sich halt dann gerne mal so ein bisschen mehr damit beschäftigt, als es vielleicht notwendig ist. Aber wenn ich das nicht machen würde, würde es mir auch keinen Spaß machen.
Super, das ist toll. Also meine Unterstützung hast du.
Danke.
Jetzt hast du es schon, ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Wir gehen back to the roots. Eine Sache, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, zumindest noch nicht ausführlich, sind die Conventions. Damals gab es die JediCon, du hast es schon erwähnt, die Galactic Cantina auf der Comic-Con in Stuttgart steht so ein bisschen in der Tradition. Magst du uns da nochmal mitnehmen, wie so die ersten Conventions gelaufen sind, wie sich das entwickelt hat? Auch im Buch von euch wird ja da die erste Convention in Augsburg erwähnt. Was war das für ein Gefühl? Und erzähl mal was über Dias, Tonbänder und Kassetten. Darüber bin ich nämlich ganz besonders gestolpert beim Lesen.
Also die damalige Con, die da in Augsburg stattgefunden hat, da war ich noch nicht mit dabei. Daher kenne ich es auch nur aus den legendären Erzählungen, aber nachdem ich 2 Meter weiter vom Dirk sitze eigentlich, habe die legendären Erzählungen ganz hautnah immer, wenn ich sie haben will. Das war im Prinzip ja eine quasi eine Jugendfreizeit für Star Wars-Fans damals. Da war ein gemeinsamer Kinobesuch von Blade Runner, den die da in Augsburg gemacht haben in Kostümen. Die Leute haben geguckt, als wenn sie Menschen von einem anderen Planeten plötzlich hier irgendwo sehen, weil da war ja Cosplay noch absolut so ein Ding, das kein Mensch verstanden hat. Und wir waren ja alle irgendwie revolutionäre Charaktere, die den Weltfrieden bedrohen. Keine Ahnung, es war alles ziemlich durcheinander. Und bei dieser Veranstaltung haben sich dann halt ja so auch so diverse Hardcore-Leute zusammengefunden, die auch heutzutage noch auf Conventions anzutreffen sind. Also das ist schon eine sehr verbundene Szene. Dann gab es auch eine erste offizielle JediCon in Frankfurt. Die hatte aber jetzt mit uns nichts zu tun, sondern das war eine der konkurrierenden oder der mitbewerbenden Organisationen, die das organisiert hat. Die hatten damals eben schon versucht, eine Lizenz für das Ganze zu bekommen. Da war auch ein Riesen drumrum und Spektakel mit Treffen in Frankfurt und alles Mögliche mit den Obersten, die da für die Lizenz verantwortlich sind. Und letztendlich ist hinterher alles in einem riesengroßen Knall, hat sich's aufgelöst und das war's dann wieder, weil man stellt sich das manchmal immer so ein bisschen einfacher vor, wie das alles funktioniert und dann kommt plötzlich das Thema Approval, eben Kontrolle und Zensur ins Spiel, Geld, was das Ganze kostet und dann sind diese Fantasien sehr schnell immer wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Wir waren 1994 mit der ersten JediCon in Köln. Da waren es, glaube ich, 300 oder 400 Leute, die da waren. Gewagt haben wir den Schritt, weil wir 1992 die erste Star Trek Con hier in Augsburg gemacht haben. Das war die Federation Con 1 bei uns im Hotelturm. Also da waren, glaube ich, 200 Leute da. Und ja, es war halt alles sehr familiär. 94 hatten wir dann den Dave Prowse da. Dann den Anthony Daniels war noch da und irgendjemand war noch da, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall war das halt einfach wirklich noch so, da haben Autogramme noch kein Geld gekostet. Dave Prowse ist da ganz normal beim Mittagessen überall mit dabei gesessen und auch Anthony Daniels war immer präsent unter den Fans und das war natürlich schon eine tolle Geschichte. Wobei man sagen muss, Anthony Daniels ist ein ganz spezieller, ganz genauer, um es mal so zu sagen, der hatte Panel, also einen Auftritt bei dieser Con und unser damaliger Kollege, der Oliver Denker, musste für ihn die Technik machen. Ja, und dann hat Anthony Daniels stundenlang seinen Auftritt geprobt. Also immer wieder, wie er reinkommt, wie applaudiert wird, wann das kommt, welches Licht eingeschaltet werden soll. Und das ging dann bis nachts um 2 irgendwann an vor dem Eröffnungstag. Und Oliver war total genervt. Also der hat dann einfach gesagt, also jetzt noch einmal, dann setzt er den Daniels wahrscheinlich in Zug und lässt ihn sonst wohin fahren. Also es war unglaublich. Aber das sind einfach Geschichten, die vergisst man nicht, weil das ja auch zeigt, welche Verbundenheit und welchen Anspruch Daniels an sich hatte, um auf dieser Con wirklich ein tolles Erlebnis den Leuten zu liefern. Und im Prinzip war das wie heute schon vom Ablauf her. Es gab Bühnenpräsentationen, Fans haben sich präsentiert, die ersten Fangruppen waren da, die ausgestellt haben und ihre Aktivitäten vorgestellt haben. Dann gab es Merchandise-Verkauf, der damals doch noch deutlich intensiver war. Das war einfach dann der Ausgangspunkt zu sagen, okay, da können wir gerne weitermachen.
Also ich habe da jetzt in Japan war ja die Star Wars Celebration. Ich habe da auch mit ein paar Amerikanern gesprochen, die auch schon sehr lang dabei waren und die haben ganz ähnliche Geschichten erzählt, dass man mit den Schauspielern, also David Prowse, Bullock und wie sie alle heißen, also Schauspieler von Darth Vader aus der Originaltrilogie, Boba Fett und so weiter, dass die eigentlich mit beim Essen waren, dass die zusammen abends ja in der Kneipe gehockt sind und so. Und Autogramm für Lau kann man sich heute eigentlich auch kaum noch vorstellen. Irre.
Nee, das hat sich aber so irre entwickelt. Mittlerweile hängen hinter jedem Schauspieler zwei, drei, nennen wir es mal, Agenten, die alle meinen, sie müssen hier die Vermittlungsarbeit übernehmen und jeder greift irgendwo zu. Ja, da sind mittlerweile Gagen im Umlauf, wo man sich einfach sagt, also bei aller Liebe, aber sowas kann man den Leuten nicht zumuten. Also wenn plötzlich Autogramme, ich glaube, Harrison Ford hatte vor kurzem irgendwie so ein Private Signing, wie die Dinger heißen und so, und da kostete das Autogramm, glaube ich, $600. Und wenn man dann ein Plakat unterschreiben lassen wollte, dann kostet es nochmal irgendwie 70, $80 mehr, nur weil man jetzt ein Plakat unterschreiben lässt. Und ja, ich finde, da hört es für mich einfach auf irgendwo. Und ich weiß nicht, ob es an der Geldgier liegt oder ob man einfach sagt, ich will jetzt als Schauspieler oder Schauspielerin jetzt gar nicht auf so ein Event gehen, also mache ich es besonders teuer. Also da gibt es alle möglichen Hintergründe. Auf jeden Fall, die wirklich, da muss man einfach sagen, waren echt die guten alten Zeiten. Es gibt von diesen Cons Fotos, die nie veröffentlicht werden. Das ist auch gut so, was da am Abend alles für spannende Unterhaltungen und einfach Themen in der Bar und so waren. Also es war einfach ja unbeschreiblich, die Nähe, die da war. Und das hat schon den Bezug zum Thema Star Wars bei uns nochmal deutlich verstärkt.
Wie kam es denn dann dazu, dass ihr irgendwann den Schritt gemacht habt von der JediCon in Köln mit schon einigen hundert Leuten? Da war ich jetzt gerade ziemlich überrascht, das ist ja doch sehr viel eigentlich, dass ihr dann gesagt habt, okay, wir machen jetzt eine MagicCon, eine FatCon oder auch die ComicCon in Stuttgart.
Ja, die Entwicklung 1994, also kurz bevor das offizielle Magazin rauskam, da gab es sozusagen die dunkle Seite der Macht und die helle Seite der Macht mit Dirk und mir. Wir wollen jetzt mal ausklammern, wer die dunkle Seite war oder wer die helle Seite war. Auf jeden Fall kam es halt ja zur Splittung, dass wir uns getrennt haben und Dirk hat sich damals auch ganz verstärkt um den Star Trek-Bereich dann gekümmert und ich und ein paar eben weitere, die da noch verblieben sind, haben weiter im Star Wars-Bereich gearbeitet. Und beim Dirk gab es dann im Bereich Star Trek damals auch so einen Boom. Und deswegen hat er eben auch 1992 eben mit den Conventions angefangen und hat das dann jährlich dann durchgezogen. Und die FatCon war dann die absolute Anlaufstelle erstmal für alle Trekkies. Dann kam immer mehr Science Fiction noch mit dazu und kam das Thema Herr der Ringe. Als die Kinofilme rauskamen, dann hat er eben gesagt, okay, da könnte man ja auch was dazu machen. Und da ist damals die RingCon entstanden. Die hat genauso eingeschlagen wie die FatCon im Star Trek-Bereich. Nachdem er ja davon auch leben muss oder leben will, war das dann ja auch ganz legitim zu sagen, okay, dann werden so gut gehende Veranstaltungen auch weitergeführt. Das war mal so der Grundpunkt. Um zum Thema Comic-Con zu kommen, unsere Comic-Con in Stuttgart, die ist 2016 ist die zum ersten Mal über die Bühne gegangen und ich bin 2017 eben dazugekommen. Da ging es darum, dass der Trend sich immer mehr gezeigt hat, Veranstaltungen zu bieten, die jetzt ein breiteres Publikum nochmal ansprechen, die jetzt auch die Comic-Fans, die Manga-Fans, die Literatur-Fans und ja die Cosplay-Gruppen im Allgemeinen mehr ansprechen als jetzt so ganz spezifische Cons wie die FatCon das zum Beispiel ist. Somit hat sich das entwickelt und mit der Messe Stuttgart hat das auch sich gut weiterentwickelt, um zu sagen, okay, da konnte man dann uns jedes Jahr ein bisschen weiterentwickeln.
Cool. Star Wars Bereich, ist das auf deinem Mist gewachsen?
Ja. Also, es war mir schon ein Anliegen, weil die JediCon, die musste ja damals beerdigt werden, weil wir aus lizenztechnischen Gründen auch nicht mehr weitermachen durften. Da gab es einen weltweiten Lizenzvertrag für einen Eventveranstalter und der konnte eben Events weltweit organisieren, wenn er wollte, aber eben andere offizielle Veranstaltungen neben sich wurden da nicht geduldet, weil das halt einfach in seinem Vertrag so stand. Und das war dann die JediCon-Geschichte. Da wurde dann viel von den Fans gesagt, wann gibt es denn wieder eine JediCon? Und ich musste dann, oder wir mussten einfach immer sagen, nee, es geht nicht mehr. Also es ist halt einfach nicht möglich. Die würden uns dann auch rechtlich belangen, wenn wir jetzt so ein Event einfach durchziehen würden. Und letztendlich hat sich dann mit der Comic-Con das dann schon so entwickelt, da ist ja der Kontakt da zwischen den ganzen Fangruppen mit den Jump Garrison, die Jumbase Yavin, die Mandalorian Roughnecks, Jedipedia, jede Bibliothek. Also da gibt es ja unzählige Gruppen und die waren auch teilweise auf der FedCon schon immer präsent. Und letztendlich haben wir dann gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir eben auf der Comic-Con unseren eigenen Bereich schaffen, so eine Con in der Con mit der Galactic Cantina. Und dann wurde auch der Name in der Gruppe gemeinsam entwickelt, wie wir das auch aufbauen könnten, dass auch so ein bisschen eben das Con in der Con-Gefühl tatsächlich erzeugt wird. Und das ist so im Verbund mit diesen Gruppen entstanden. Und da bin ich auch wirklich sehr dankbar, weil du einfach, wenn die Gruppen hinter dir stehen oder mit dir das Ganze umsetzen, ja ganz andere Akzeptanz da ist und die alle unheimlich engagiert sind. Also da ist Energie und Kreativität dahinter, die nicht bezahlbar ist, um es mal so zu sagen. Also das ist wirklich Dinge, die könnten jetzt auf einer normalen wirtschaftlichen Basis gar nicht existieren. So viel freiwillige Helfer und Menschen, die da Artworks machen, die sich um das und das kümmern. Und da kann ich einfach nur Danke sagen. Also das ist eine ganz tolle Geschichte, wie dieses Fandom da zusammenarbeitet.
Ja, also ich war tatsächlich auch das erste Mal auf der Comic-Con in Stuttgart, als diese Galactic Cantina auch das erste Mal da war. Und ich bin jetzt letztes Jahr wirklich erstaunt gewesen, wenn man das vergleicht, wie viel sich da jetzt in der Zwischenzeit, in der kurzen Zeit eigentlich schon getan hat. Weil ich schon das so wahrnehme, dass es jedes Jahr eigentlich größer wird und das Angebot nochmal ein bisschen diverser und vielfältiger und das wird auch, glaube ich, sehr gern angenommen. Und jetzt bin ich ja, ich habe es ja auch in Stuttgart, als wir uns getroffen haben, schon erzählt, Papa von zwei kleinen Kindern. Vielleicht ist das für dich auch ein schönes Feedback oder für euch. Mein Sohn ist jetzt in einem Alter, wo er sich auch als Mandalorianer verkleidet und der rennt da durch und sahnt da irgendwelche kleinen Lego-Hefte ab bei euch am Stand oder macht da Fotos und solche Sachen und das ist echt der Hammer. Also, was ihr da aufgestellt habt, ist echt toll. Das erste Mal haben wir es noch in die anderen Hallen geschafft und die letzten beiden Jahre waren wir eigentlich durchgehend nur auf der im Star Wars-Bereich, weil dann ist halt Katie Sackhoff da und da hältst dich mit der nochmal 5 Minuten, wenn sie gerade Zeit hat. Oder meine Frau mag gerne irgendwie diese Fotoshootings und so, wenn da mal jemand da ist, auch von Harry Potter oder sowas. Und also echt spitze, total cool. Ein großes Lob.
Dankeschön. Wie gesagt, das Lob kann man gern an die ganze Truppe verteilen, weil sonst wird es nicht funktionieren. Und ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, von der Galactic Cantina ist, dass wir auch ganz viel trotz allem eben in diesem Charity-Bereich mit einfließen lassen. Die Autoren und Synchronsprecher zum Beispiel, die wir da haben, da wären ja Autogramme und Selfies und so, wird ja auch nichts verlangt, sondern da wird halt um eine kleine Spende gebeten. Das wird auch honoriert von Autoren und Co., die einfach sagen, okay, wenn das so läuft, dann kommen wir zu Konditionen zu euch, die wir jetzt auf einem anderen Event vielleicht so nicht umsetzen würden, weil da halt einfach ein stärkerer kommerzieller Faktor noch dahinter steckt. Man muss auch sagen, klar, auch wir müssen mit der Comic-Con, wir müssen ein Plus machen, wir müssen im positiven Bereich liegen, um diese Veranstaltungen auch wirklich halten zu können und finanzieren zu können. Aber für mich ist es schon wichtig, dass der Star Wars-Bereich einfach auch was Heimeliges hat, dass man da nicht hat an jeder Ecke, irgendwie wird man jetzt abgezockt oder man muss irgendwie Geld ausgeben, sondern die Leute sollen sich da wohlfühlen, sollen wirklich in diese Star Wars Galaxis eintauchen können und auch mal die Vielfalt von diesem Hobby kennenlernen. Also wir haben ja so viele kreative Leute in sämtlichen Bereichen, wo ich einfach nur sagen kann, also Hut ab, was die alles auf die Beine stellen. Immer besser als irgendwo nur rumlungern und nichts zu tun. Also es ist einfach eine Geschichte, auch das Miteinander. Also da kommen so viele Leute in Kontakt, die auf der Veranstaltung dann neue Freundschaften schließen, Bekanntschaften. Und das ist heutzutage für mich auch nicht mehr so normal, dass man einfach irgendwo hingehen kann und ganz aufgeschlossen vom 6-Jährigen bis zum 70-Jährigen, die alle miteinander reden über das gleiche Thema. Wo hat man das? Also das ist für mich eigentlich die größte Faszination von diesem ganzen Star Wars-Fandom.
Absolut. Und das gelingt euch auch gut. Wenn ich so zurückdenke, ich habe es ja vorher erzählt, ich bin ja auch schon, also Star Wars war immer da und dementsprechend bin ich 36 und bin ich auch schon lange Fan von Star Wars, mal mehr, mal weniger gewesen. Aber wenn ich mir denke, was da jetzt schon für Kontakte entstanden sind über das ganze Thema und man sieht sich halt dann meistens live in Stuttgart oder gibt ja noch andere Veranstaltungen. Das ist echt toll. Also es gibt wirklich einen Termin im Jahr, wo man sagen kann, okay, da treffen wir uns auf jeden Fall. Das ist ja auch, im Endeffekt steht das ja auch in eurer Tradition dann. Also ihr habt so angefangen und es ist super, ja. Also auch wie du gesagt hast, das sind halt die 70-Jährigen auch noch dabei von früher und mein kleiner Sohn steht daneben und wir irgendwo dazwischen, ja. Also es ist cool.
Ja, und dann fachsimpeln die auch noch
Ja,
miteinander.
ja,
Also
ja. Und was ich besonders schön finde, wenn du auf solche Conventions gehst, dann hast du den Live-Kontakt und da wird nicht gestritten. Weil man denkt ja immer, wir haben vorhin schon über Social Media und so gesprochen, die schlagen sich alle die Köpfe ein und die einen mögen die Sequels und die anderen die Prequels und die anderen die Originaltrilogie und dann gibt es noch Clone Wars und Bücher und was weiß ich. Und irgendwie ist immer Streit, ja, das wird ja immer so populär gemacht und mit irgendwelchen blöden Titelzeilen in irgendwelchen Videos, damit man ja nochmal draufklickt und so. Und da muss ich sagen, das passiert in der Realität eigentlich nicht. Da nehme ich eigentlich sehr viel Harmonie wahr und klar, man darf anderer Meinung sein, so wie das in der Demokratie halt auch sein soll. Aber da wird nicht beleidigt, da wird nicht aufeinander losgegangen und es geht alles sehr freundschaftlich und familiär zu, so wie du es eben auch beschrieben hast. Und das genieße ich schon sehr, weil mich das auch immer wieder zurückholt und erdet und sagt, schau mal, die Leute sind gar nicht so schlimm und es ist alles nicht so schlimm, wie es in den Medien dargestellt wird, sondern die Wirklichkeit sieht halt ganz anders aus.
Wir wissen ja auch immer, dass die zwei, drei Umtreiber halt immer das Bild bestimmen und der überwiegende Teil ja meistens viel humaner mit sowas umgeht. Und das ist ja allseits bekannt, dass die sozialen Medien da ganz stark nach diesem Prinzip ja arbeiten und Mehrheiten versuchen zu bilden irgendwo. Und ich sage immer, wenn du jemand gegenüber hast und ihm was ins Gesicht sagst, dann ist es der fairste Weg, miteinander umzugehen. Wer dann wirklich auf gut Deutsch die Eier in der Hose hat, das zu tun und das nicht irgendwo anonym irgendwie hintenrum, um da Feuer oder Zunder reinzubringen, um da irgendeine Situation aufzuschaukeln. Also das finde ich das Übelste, was passieren kann. Wenn die Leute miteinander reden, dann kann es auch mal ein bisschen intensiver werden, aber ich habe jetzt auch noch nie erlebt, dass in der Galaktik-Kantina irgendwie zum Beispiel oder auf der Jedi-Con sich mal jemand auf die Nase gehaut hätte oder sonst irgendwas, sondern was ich überwiegend wirklich sehe, sind Gesichter, die den Ansatz zum Lächeln deutlich mehr haben, als grimmig zu schauen. Und dann finde ich, dann hat man es doch irgendwo eine gute Gemeinschaft. Wenn, ja, Beispiel, heutzutage, wenn du auf der Straße irgendjemand mal anlächelst, dann haut er da eine rein, weil du ihn anmachst oder sonst irgendwas übertrieben. Also es geht einfach darum zu sagen, man redet miteinander und man zeigt auch, dass man das genießt und eine gute Stimmung hat.
Ja, und weil du vorhin noch die Autoren und so angesprochen hast, das sind ja richtige Hochkaräter, ne? Also ich meine, der Hans-Georg Panschak, der macht ja, war ja auch schon mal da, ne? Der spricht euch auch gern was ins Handy rein für eine Spende. Ich weiß es gar nicht mehr, ist glaube ich in Kiel macht er da so eine Sache irgendwie mit. könnt ihr euch mal informieren darüber, eine ganz tolle Sache. Auch Claudia Gray war jetzt da dieses oder letztes Jahr im Dezember, die ja wahnsinnig tolle Bücher geschrieben hat, auch Kanonbücher. George Mann war das Jahr davor da. Also wirklich Leute, die auch große, bekannte Romane geschrieben haben, und ich breche mal halber zusammen, weil ich mir denke, um Gottes Willen, jetzt muss ich diese ganzen Bücher irgendwie nach Stuttgart kriegen, um die unterschreiben zu lassen. Aber ich mache es dann gern, und das ist echt eine tolle Sache. Und also, und ich bin auch echt immer wieder beeindruckt, dass dann jemand so wie eine Katie Sackhoff oder sowas da aufkreuzt. Ja? Also die könnte ja auch sagen, okay, Deutschland, was soll da schon passieren oder keine Ahnung, aber sie kommen, und das ist super. Also ich finde das echt toll.
Ja, also da auch speziell jetzt die Autoren und so, ist das Feedback schon immer sehr, sehr gut, weil die werden ja auch von den Fangruppen jetzt betreut. Das ist ja auch so ein Anspruch, dass die Galaktik-Kantine hat, die nicht irgendwo hinzusetzen und dann sind die da isoliert, sondern die sind Bestandteil dieses ganzen Gefüges. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendeiner mal dabei war, der jetzt das bereuen würde, dass er da war. Also ganz im Gegenteil, die haben sich wirklich jetzt mittlerweile gegenseitig schon so ein bisschen kontaktiert, wo dann eben Autoren auch auf uns zukommen und sagen, hey, der hat gesagt, bei euch ist es dann ganz cool und ich würde da auch gerne mal vorbeigucken. Und das, was kann es Schöneres geben irgendwie, als wenn sich das praktisch von selbst irgendwie entwickelt. Und ich kann schon mal so viel verraten, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich zwei aus dem Autorenbereich haben, so wie sie das jetzt gerade abzeichnet, und halt wieder auch im Synchrobereich wird auch wieder jemand dabei sein. Also es rattern schon wieder die Zahnräder an allen Ecken und Enden.
Weil du es gesagt hast, wir sollen uns auch mal beim Team bedanken. Die fallen mir halt jetzt gerade ein von der Jedi-Bibliothek, ne, der Florian und die Ines zum Beispiel. Also schaut mal bei der Jedi-Bibliothek vorbei, die machen auch tolle Sachen und kümmern sich da auch immer um die Schauspieler und nicht Schauspieler, die Autoren. Kann man auf Instagram ganz gut verfolgen. Also folgt denen gerne mal, wenn ihr da was mitkriegen wollt. Ja, 26, die Comic-Con wird 10, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Jawohl.
Wir warten mal ab, was da noch passiert. Du hast jetzt schon einen kleinen Ausblick gegeben. Robert, wenn ich jetzt auf meine Liste schaue, da stehen noch so, ich habe es Meilensteine genannt. Hast du noch Zeit, dass wir darüber reden kurz? Weil das finde ich schon bemerkenswert. Und für heutige Verhältnisse, also für mich klingt das fast unvorstellbar, was du da teilweise erleben konntest. Ne? Du warst mal in irgendeinem Rahmen, das konnte ich jetzt nicht genau rausfinden, in welchem, auf der Skywalker Ranch eingeladen. Da wabern so Gerüchte in der Gegend rum, dass du da auf Premieren eingeladen wurdest, beziehungsweise eben auch George Lucas mal live, weiß ich nicht, treffen, kennenlernen konntest. Kannst du darüber was erzählen? Ja. Und mich interessiert natürlich auch, wie ist denn das für so einen Robert Alber, wenn da plötzlich der Typ steht, der das alles erfunden hat?
Um mal auf den ersten Anlass zu kommen, auf der Skywalker Ranch waren wir von den internationalen Magazinen eingeladen, um das Drehbuch zu Episode 1 zu lesen.
Oh, wow.
Also das eben bevor der Film kam. Und da war ja noch zu Zeiten, das war 1997 war das, glaube ich, wo wir da waren. Da wurde uns dann auch unsere damaligen Telefone, die wir schon hatten, abgenommen und mussten alles abgeben. Dann auf der Skywalker Ranch in den verdunkelten Raum mit geschlossenen Fenstern, damit ja keiner von außen irgendwas abfotografieren kann. Also es war wirklich so wie im Hochsicherheitstrakt. Ja, und da saßen wir da und konnten das Drehbuch lesen. Kann man sich heute auch nochmal vorstellen, dass sowas passiert. Dann war auch Mittagessen mit George Lucas, der dann da saß und ein bisschen geplaudert hat und so. Also es war schon eine tolle Geschichte. Gab es natürlich auch Führungen durch die Skywalker Ranch und war im Kino, da wo diese ganzen Testvorführungen ja sich George Lucas immer angeschaut hat. Also man konnte überall hin, nur ins Archiv. Das wurde damals, glaube ich, umgebaut. Irgendwie da durfte man nicht rein. Für mich war dann wirklich so, ich musste da mal auf Toilette Und dann saß ich da auf der Toilette auf der Skywalker Ranch, habe so das Klopapier abgerollt und habe mir dann nur gedacht, jetzt sitzt ja auf dem Klo auf der Skywalker Ranch. Das ist so unfassbar gewesen. Und eins ist dann auch noch geblieben. Ich war damals mit dem Oliver Denker drüben, der bei uns da ja auch Teil vom Team war. Da ging es eben darum, dass wir aufgrund von irgendeinem abgesagten Flug verspätet waren. Jetzt haben wir alles gemacht, dass wir da an dem Morgen, wo es zur Skywalker Ranch ging, noch rechtzeitig kommen. Unsere Koffer waren irgendwie weg, die waren woanders. Dann haben wir uns irgendwie in einem Store in San Francisco morgens um 7 einen Rasierapparat gekauft für Unsummen von Geld, weil wir uns noch rasieren wollten. Da war dann auch der falsche Rasierer drin. Also es war alles so ein bisschen seltsam. Und dann sind wir mit unserem Mietwagen, der jetzt kommt, pink war, sind wir auf die Skywalker Ranch gedüst und alle anderen waren schon da. Und nachdem es so eng war, hat der Zuständige, der da für die Parkplätze verantwortlich war, uns einfach dann nur gesagt, es eilt jetzt, ihr fahrt jetzt nicht auf den Parkplatz, ihr lasst das Auto vor der Skywalker Ranch stehen. Ja, gut, dann stand unser wunderschöner pinker Mietwagen direkt vor der Skywalker Ranch und alle, die damals Fotos gemacht haben, als Erinnerung, haben unseren pinken Wagen mit auf ihren Fotos gehabt. Und ohne KI war das Ganze halt natürlich alles wunderbar. Ja, und auch das ist so ein bleibender Moment eben gewesen. Und um das dann weiter zu spinnen zum Thema Episode 1, dann kam das Angebot eben, dass wir eine Statistenrolle in Episode 1 bekommen. Da mussten wir dann Kleidergrößen und alles abgeben, ganz genau, weil die extra für uns, auch für die Statisten, die Kleidung speziell zugeschneidert haben. Und dann sind wir nach England in die Leavesden Studios. Da wurde dann in der Kostümabteilung der Vorhang geöffnet und dann war da eine Stange und dann waren unsere Kostüme alle beschriftet mit unseren Namen. Also das war ein tolles Gefühl, muss ich sagen. Da war Anprobe. Ich musste dann dummerweise, nachdem der Dreh verschoben wurde, musste dann tatsächlich früher nach Hause fliegen, bevor ich diese Rolle dann mit übernehmen konnte. Oliver Denker war noch da, also den sieht man dann bei der Endfire auf Naboo im Hintergrund. Der wurde allerdings von Captain Tarples komplett verdeckt, der dann also mit CGI eben noch eingefügt wurde. Für uns gab es dann eben aber auch Fotos in den Kostümen, in den Kulissen. Und da wurde man dann auch auf einer Topps Trading Card veröffentlicht. Und ja, nachdem diese Trading Card dann rauskam, kamen dann Autogrammwünsche von den Leuten. Ich habe dann immer, ehrlich wie ich bin, zugegeben, dass ich nicht im Film drin bin, aber ich sage, ist egal, du bist auf der Topps Trading Card, wir wollen ein Autogramm von dir. Ja, und das war auch so was Schönes, auch mal durch die Seat-Kulissen und so zu marschieren. Und da war dann eben auch George Lucas mal wieder als Regisseur am Werk. Da haben wir dann die Szenen eben zuschauen können, die er da Regie geführt hat. Also es war dann mal interessant, ihn da auch von der Seite aus arbeiten zu sehen, was für mich sehr spannend war. Er saß nämlich immer im Nebenraum von dem Bildschirm und hat auf diesem Bildschirm alles beobachtet, was passiert. Aber er saß nicht da, wo die Schauspieler waren. Also es ist ja auch so ein Ding, dass das über George Lucas ja bekannt ist, dass er immer nicht so anscheinend den Draht irgendwie immer den direkten so zu den Schauspielern hatte. Ja, und auch da war so eine räumliche Distanz da, aber der war immer total tiefenentspannt. Und das war dann ja schon mal ganz beeindruckend zu sehen, wie der da arbeitet. Ja, und um den Monolog hier weiter fortzuführen, Episode 1, dritter Teil, dann war praktisch die Einladung zur Premiere nach New York 1999. Aber auch da hat sich's bei mir so ergeben, dass ich nicht fliegen konnte. Und dann habe ich einen guten Freund und Kollegen aus dem Star Wars-Bereich, den Christoph Werian, gefragt, ob er Lust hätte. Der war damals, glaube ich, gerade 18 oder so. Und dann haben wir den da ja nach New York geschickt und der wurde dann von dem Filmteam eben begleitet, die so eine Dokumentation darüber gemacht haben, eben einen Star Wars-Fan da zu begleiten in dieses Abenteuer. Und also das waren schon so mit wirklich die Highlights und auch diverse Besuche dann auch im Presidio, wo dann Lucasfilm später war mit Lizenznehmersitzungen. Also alles, was so mit diesen ja, Internas zu tun hatte, das war schon sehr spannend.
Das kann ich mir vorstellen. Was ist das für eine Energie? Ich stelle mir jetzt gerade so einen Raum vor, da sitzen dann die Leute, warten aufs Essen oder haben vielleicht schon was zum Essen und dann kommt George Lucas da rein.
Ja, also er hat schon eine ganz spezielle Aura. Man hatte das Gefühl, dass es im Raum plötzlich immer leiser wurde. Jetzt ist der Meister da. Also das fand ich sehr beeindruckend. Wobei ich immer, Gott verdamme mich und die Macht wahrscheinlich noch mit dazu, der Meinung war, dass damals, wo Star Wars ursprünglich die erste Episode 77 da ins Kino kam, dass dieses Team ja wenig Geld hatte und sehr viel improvisieren musste. Man hat auch mit denen, wenn man mit denen noch Kontakt hatte, später auf Events, schon das Gefühl, das waren Leute, die einfach gesagt haben, was sie sich denken, weil sie alles, was sie realisieren mussten, unter schwierigen Bedingungen, da gab es dann eben keinen George Lucas oder sonst jemand, wo man einfach sagt, ja, wir machen das so, sondern nee, wir machen das anders, weil es geht nicht anders. Wir haben die Kohle nicht oder wir haben die Technik nicht. Und das war so, ich glaube, damals mehr so ein Miteinander, mit ganz vielen starken Charakteren, die da miteinander gearbeitet haben. Und drum ist meiner Meinung nach Star Wars auch eben so gut geworden, weil da so extrem viel Kreativität und kreative Köpfe mitgemacht haben. Und bei den Prequels, ich will jetzt nicht über die Prequels ablästern oder sonst irgendwas, aber da war halt die Situation da, dass das Geld da war und für mich dann irgendwo so ein bisschen die Innovation und die Kreativität eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Man macht, was der Meister sagt und es ist nicht immer das Beste, wenn es so passiert eben. Und drum bin ich sehr beeindruckt von dem, was da in den 70er Jahren gemeinsam geschaffen wurde, was uns eben ja auch heutzutage noch fasziniert.
Ich hätte noch einen letzten großen Block, wenn man so möchte. Wenn du auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblickst, würdest du sagen, teilweise hast du es eigentlich schon beantwortet, aber würdest du sagen, damals das erweiterte Universum war die bessere Option oder wäre die bessere Option gewesen? Disney auch in Ordnung? Kannst du dich heute noch mit den Sachen identifizieren oder, also ich höre jetzt, habe jetzt rausgehört, es ist nicht zu einem Job verkommen, sondern du brennst nach wie vor für das Thema. Wie gehst du mit den modernen Sachen um? Vertrittst du eher die Meinung, dass du sagst, ja, da ist jetzt jemand anders am Ruder, die haben auch gute Ideen, das kann man sich anschauen? Oder sagst du, nee, ich hätte mich jetzt schon mehr drüber gefreut, wenn man, sag irgendwas, Shadows of the Empire verfilmt hätte?
Grundsätzlich finde ich es gut, dass sehr viel verschiedene Ansätze beim Thema Star Wars umgesetzt werden. Also es gibt dann natürlich andere Meinungen, die sagen, das Ganze ist mittlerweile inflationär und viel zu viel. Aber ich habe da die Ansicht, meine persönliche Einstellung dazu ist, ich pick mir raus, was mir gefällt. Also ich habe mittlerweile ein Alter, das halt mit einer heutigen Zielgruppe absolut nicht zu vergleichen ist. Also das muss man immer so als Hintergrund ja noch mithalten. Wenn ich als 17-, 18-Jähriger was gut gefunden habe, heutzutage ein 17-, 18-Jähriger hat da eine andere Meinung drüber. Und das ist in jeder Generation so. Also ist es schon mal so, dass ganz viele Dinge nicht für mich gemacht werden, sondern für junge Leute. Und die werden bedient mit, ja, ob das jetzt schön oder schlecht oder gut ist, kann ich jetzt so nur begrenzt manchmal einschätzen. Also heutzutage unterliegt man viel stärker ja bestimmten Auflagen, wie irgendwas produziert werden muss und was man beachten muss, dass man niemand auf die Füße tritt und dass man nicht hinterher verklagt wird oder nicht irgendwie als ja, ausländerfeindlich, was auch immer. Also da gibt es 100 Millionen Ausprägungen, die heutzutage in so eine Produktion einfließen. deswegen betrachte ich das aus einem ganz anderen Blickwinkel, wo ich einfach sage, ein Filmemacher hat heutzutage nicht diese Freiheiten, die er früher hatte. Und deswegen auch die Konzerne, die dahinter stecken, die einfach ja bestimmtes Publikum bedienen wollen und auf der anderen Seite aber eben auch vorsichtig sein müssen. Es ist so, meiner Meinung nach. Für mich ist zum Beispiel ein Highlight war Rogue One, wo ich einfach sage, also das ist ein Ding, das schaue ich mir gerne an. Oder viele Dinge, wo Dave Filoni seine Finger im Spiel hat in diesem ganzen Bereich, wo ich einfach spüre, der Mann hat diesen Geist von George Lucas tatsächlich mitgenommen. Also die sind fähig, die Geschichten da auch weiter fortzuspinnen und Dinge zu bringen, die jetzt auch mich als alten Hasen ansprechen, die aber gleichzeitig trotzdem auch Jüngere erreichen. Also es geht, aber es ist unheimlich komplex, glaube ich, das umzusetzen. Und letztendlich, wenn es so viele verschiedene Dinge gibt, dann sind immer Themen dabei, die jetzt mir einfach nicht zusagen. Und damit kann ich aber leben, muss ich ganz einfach sagen, weil ich muss mir nicht alles anschauen, ich muss nicht alles gut finden. Wenn sie es nicht zu unsinnig gestalten, wenn alles nicht mehr zusammenpasst oder sonst irgendwas, dann sage ich auch, okay, da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber grundsätzlich befürworte ich schon, dass das Ganze breiter wurde, weil sonst wird es uns wahrscheinlich auch gar nicht mehr geben. Und Disney hin oder her, der Aufschrei war damals ja groß, klar. Da verändert sich auch viel, aber Lukas hätte ja gar nicht verkaufen brauchen. Also er hatte anscheinend ja dann doch auch die Intention, dieses Thema am Leben zu erhalten. Und er war mit seiner Kraft ja wahrscheinlich wirklich am Ende, um da noch so viel Energie reinzustecken. Das hat auch viel Zeit von seinem Leben eingenommen und dass der dann einfach irgendwann einmal sagt, okay, jetzt macht's das. Ich möchte nicht wissen, wie der bei manchen Produktionen dann mal wahrscheinlich vor der Glotze saß und sie gedacht hat, oh mein Vater, was ist jetzt passiert oder so. Aber das kommt halt mit sich. Wenn man das Ruder abgibt, dann steuern neue Kapitäne. Da gibt es eben auch Licht und Schatten. Ich sehe viel Licht und jetzt auch die Entwicklungen, die jetzt bei Lucasfilm sich gerade mit den neuen Führungspositionen, das ist für mich so ein Schritt, der mir zeigt, okay, da wird drauf gehört. So viel zum Thema.
Was für eine schöne Position. Ich habe hier aufgeschrieben, positiver Abschluss, vielleicht ein Verweis auf die Wurzeln, auf die Quintessenz von Star Wars, aber ich finde das jetzt eigentlich perfekt.
Dann lassen wir Perfektes einfach mal stehen.
Lassen wir es so stehen. Robert, ich bedanke mich total,
Gerne.
dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht schaffen wir es ja gegen Ende des Jahres nochmal zu sprechen, hinsichtlich Galactic Cantina oder so. Vielleicht gibt es dann schon ein paar mehr Infos, die du uns geben kannst zum 10-jährigen Jubiläum. Und bis dahin würde ich sagen, möge die Macht mit euch sein.
Mit uns allen. Und zwar können wir die in jeder Menge gebrauchen.
Würde ich auch sagen. Macht's gut.